32 lesen. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Wir singen noch aus dem großen Lieder.
Sonntagsschule findet wieder am nächsten Sonntag statt.
Wir lesen den Predigttext in Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Heilung eines Gelähmten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und er sprach zu ihnen: Was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Sowas haben wir niemals gesehen. Wir wollen diesen Text oder dieses Wunder, das Jesus getan hat, in drei Schritten näher betrachten. Vers 1 und 2, Jesus verkündet das Wort. Vers 3 bis 5, Jesus vergibt Sünden. Und Vers 6, bis 12 Jesus heilt. Bevor wir zu diesen drei Punkten gehen, möchte ich kurz eine Vorbemerkung machen. Das Wunder, von dem wir gelesen haben oder von dem wir lesen, das geschieht in der Stadt Kapernaum. Kapernaum war eine Stadt am Nordwestufer vom See Genezareth im galiläischen Gebiet. Diese Stadt befand sich auf der Grenze zwischen den Herrschaftsgebieten von zwei Söhnen des Herodes des Großen, nämlich Herodes Philippus und Herodes Antipas. Und deswegen gab es hier auch ein Zollhaus, wo Levi, den Jesus später Matthäus genannt hat, arbeitete. In Kapernaum und in der Umgebung dieses Ortes hat Jesus Besessene geheilt, er hat Kranke geheilt, das können wir nachlesen, Markus 1, Vers 21 folgende. Er hat Tote auferweckt, zum Beispiel nach Markus 5, Vers 22 folgende. Er hat hier gepredigt. Kapernaum galt nach Matthäus 4, Vers 13 auch als Stadt Jesu. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 13, und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und all diese Zeichen und Wunder und Worte Jesu, die er an diesem Ort gesagt hat zu den Leuten, all das, was sie gesehen und mit Jesus erlebt haben, hat sie doch nicht zur Umkehr geführt. Das lesen wir in Jesu sogenannten Weherufen über die galiläischen Städte in Matthäus 11, Vers 20 bis 24, wo auch Kapernaum vorkommt. Zum Ersten jetzt. Jesus verkündet das Wort, Vers 1 und 2. Wir lesen hier, und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er, Jesus, im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Ich möchte kurz darauf eingehen, was Markus uns unmittelbar vor diesem Wunder berichtet. In Markus Kapitel 1, die Verse 40 bis 45, lesen wir, wie Jesus einen aussätzigen Mann heilt. Wir wissen von Anfang der Bibel an, Gott hat den Menschen geschaffen, um mit diesen Menschen Gemeinschaft zu haben. Nach dem Sündenfall jedoch war diese Gemeinschaft gehindert. Die Menschen mussten vor allem Opfer bringen, die mit dem Bekenntnis der Sünden und der Umkehr zu Gott Hand in Hand gingen, um so mit dem heiligen Gott in Gemeinschaft zu treten. Wir lesen in 3. Mose 21, die Voraussetzungen für die Personen, die als Priester vor Gott treten durften. Das heißt, für die Personen, die direkt mit Gott eine Beziehung pflegen durften, die direkt mit Gott kommunizieren durften. Sie durften keine körperlichen Fehler oder Krankheiten haben. Nun geschah es aber auch schon damals. Menschen wurden krank. Zum Beispiel bekamen Menschen Aussatz. Und aussätzige Personen galten als unrein. Manche aussätzige Personen wurden wieder gesund. In 3. Mose Kapitel 14 wird uns beschrieben, wie eine unreine Person, wenn sie rein wurde, diese Reinheit vom Priester bestätigt bekommen musste. Und dann erst durfte sie wieder in diese Gemeinschaft mit Gott, sie durfte wieder in den Tempel, sie durfte wieder Opfer bringen für ihre Sünden und sie durfte wieder in Gemeinschaft mit den Mitmenschen, wieder zurück in die Stadt. Jesus heilt nun einen aussätzigen Mann, indem er diesen Mann anrührt und ihm Reinheit zuspricht. Es ist auffallend, dass im Alten Testament der Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit der Menschen groß ist. Wenn es auch nicht heißen muss, dass jede Krankheit, die eine Person hatte, direkt auf eine Sünde derselben Person zurückzuführen war, so lesen wir doch zum Beispiel in 4. Mose 12, dass Gott, der Herr, Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, mit Aussatz strafte für ihren Hochmut, was dann zur Folge hatte, dass sie auch aus der Gemeinschaft mit dem Volk und mit Gott ausgeschlossen werden musste. Jesus heilt diesen aussätzigen Mann, indem er ihn anfasst. Und da lesen wir in 3. Mose 13, Vers 46 und auch 4. Mose 5, Vers 2, dass es gesunden Menschen in Israel ausdrücklich verboten wird, Körperkontakt mit Aussätzigen zu haben, weil sie sich dann selbst unrein machen können. Der Aussätzige kommt nun aber zu Jesus, kniet nieder und sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. In anderen Worten, wenn du willst, kannst du es möglich machen, dass ich wieder in Gemeinschaft mit Gott und mit meinen Mitmenschen leben kann. Dass ich wieder zurück in die Stadt, wieder zurück zu meiner Familie kann. Und Jesus rührt diesen Mann an und sagt: Ich will, sei gereinigt. Ja, eigentlich hätte jetzt Jesus unrein werden müssen, aber das Gegenteil geschieht. Der kranke Mann wird rein. Er wird körperlich gesund, er wird körperlich wiederhergestellt und es ist ihm somit möglich, in den Tempel zu gehen, für seine Sünden Opfer zu bringen, mit Gott in Gemeinschaft zu treten und er kann auch wieder zurück zu seinen Lieben, zu seinen Menschen, zu seinem Volk. Wir lesen in unseren Versen jetzt: Jesus verkündet ihnen das Wort. Nun lesen wir nicht, welches Wort. Das lesen wir in Markus nicht. Aber Matthäus sagt in Matthäus 4, Vers 23, dass es das Evangelium, die frohe Botschaft ist. Nun können wir uns fragen, welche frohe Botschaft? Johannes der Täufer, der Vorbote Jesu Christi, verkündet immer wieder die eine frohe Botschaft, nämlich: Das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen. Jesus Christus setzt diese Verkündigung dieses Evangeliums fort, aber mit einem kleinen Unterschied. Denn in Jesus Christus bricht dieses neue Königreich der Himmel, dieses neue Königreich Gottes auf Erden an. Es ist bei ihm nicht erst zukünftig, sondern mit ihm fängt es bereits an. Durch die Sündenvergebung, die Jesus Christus den Menschen geben, zusprechen kann, kann Jesus Menschen gerecht machen. Durch Jesus wird diese Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, Gott und Mensch, möglich, ohne dass wir in den Tempel gehen müssen, um Opfer darzubringen, ohne dass wir körperlich tadellos sein müssen. Jesus Christus verkündet dieses Wort, dieses Evangelium durch Verkündigung, durch Reden, durch seine Worte, aber auch durch das, was er tut, durch sein Handeln. Dadurch, dass er Kranke gesund macht und Menschen die Vergebung zuspricht, dadurch verkündet er diese zentrale frohe Botschaft: Ich, Jesus Christus, bin der verheißene Messias. Ich will und kann den einzelnen Menschen wieder mit Gott versöhnen. Und die Gemeinde Jesu Christi wird im Neuen Testament Leib Christi genannt. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 5 oder 1. Korinther 10, 17 und noch weitere. Und zu dieser Gemeinde Jesu Christi gehören Menschen, die das Evangelium von Jesus Christus für sich in Anspruch genommen haben. Die in dieser gereinigten Beziehung, dieser wiederhergestellten Beziehung zwischen Gott und Mensch leben. Und so ist es auch unsere Aufgabe als Christen, genau das, was Jesus getan hat, diese frohe Botschaft verkünden, dass wir auch das machen. Und dass wir auch da uns dieses Beispiel an Jesus nehmen, dass wir auch darüber reden, dass wir es auch predigen, auch verkündigen, aber auch, dass Menschen durch unser Leben, durch unseren Lebenswandel im Alltag auf Jesus Christus hingewiesen werden. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus vergibt Sünden. Vers 3 bis 5. Und sie kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Jesus predigt also in einem Haus, offenbar im Haus des Petrus in der Nähe der Synagoge. Die Menschen sind herbeigeeilt und der Raum ist voll. So voll, dass man nicht durch die Menschenmenge hindurch zu Jesus gelangen kann. Und nun kommen diese vier Männer, bringen ihren Freund. Und als sie bei dem Haus ankommen, merken sie, dass sie ihren Freund einfach nicht durch diese Menschenmenge bringen können. Der Raum ist einfach zu voll. Ohne jetzt lange zu überlegen, so scheint es, gehen die Männer mit ihrem Freund auf das Dach, decken es auf und lassen ihren Freund von oben herab direkt vor Jesus. Nun, ich bin in Paraguay aufgewachsen und dort sind die Häuser normalerweise mit Wellblechplatten gedeckt. Und auch hier in Europa ist die Dachstruktur nicht gerade so, dass man einfach mal schnell ein paar Platten wegnimmt, um sie dann danach wieder schön anzubringen. Oder dass man das überhaupt so machen kann. Zu der Zeit Jesu waren in Kapernaum aber auch andere Häuser als die, die wir heute kennen. Es waren Lehmhäuser, die prinzipiell klein waren, die in Wohninseln angelegt waren und der Mittelpunkt des Lebens fand nicht im Haus, sondern im Innenhof statt, der mit einer Kochstelle und einem Mahlstein versehen war. Das Dach war flach und man erreichte es über eine Treppe neben dem Haus. Dieses Dach wurde als Terrasse verwendet, aber auch als Ort zum Lagern und Trocknen von Früchten. Dieses Dach bestand aus Balken, die über die Lehmmauer gelegt waren. Auf diesen Balken wurde Reisig gelegt und auf dieses Reisig kam der Lehm. Das sorgte dafür, dass der Innenraum auch bei heißen Temperaturen eine angenehme Temperatur hatte, vor allem auch wenn die Sonne so heiß brannte. Es war den Vieren also möglich, dieses Material auf die Seite zu schaffen und ihren Freund herunterzulassen. Und das haben sie getan. Und wir lesen, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Wenn wir diese Personen nun auf das geistliche Leben übertragen, begegnen uns zwei Gruppen von Menschen, die es so auch heute noch in der Gemeinde gibt. Es gibt Menschen, die werden getragen, und es gibt Menschen, die andere tragen, im Bild gesprochen. Und in dem Handeln dieser vier Freunde sehen wir vor allem einen großen Glauben. Sie sind der Überzeugung, dass Jesus ihrem gelähmten Freund helfen kann. Und deswegen setzen sie auch alles dran, diesen Freund zu Jesus zu bringen. Wenn nun, wie ich gesagt habe, auch bei uns viele getragen werden oder tragen vielleicht vor allem ältere Leute, ältere Geschwister, Jüngere in der Gemeinde oder Jüngere tragen Ältere. Das kann vor allem im Gebet der Fall sein, in der Fürbitte oder in beratenden Gesprächen oder in ermutigenden Gesprächen oder ermutigenden Bemerkungen. Und dabei sollten wir diese vier Freunde zum Vorbild nehmen. Wir sollten die, welche wir tragen, denen wir helfen wollen, nicht einfach mit uns herumtragen, sondern wir sollten sie zu Jesus bringen. Wir sollten sie im Gebet vor Jesus bringen, aber auch in den Gesprächen, wenn es möglich ist, dass wir Gespräche führen miteinander, sie immer wieder auf Jesus hinweisen, dass sie von ihm die Hilfe bekommen können, die wir ihnen nicht geben können, die Vergebung der Sünden und die Wiederherstellung dieser Beziehung zu Gott. Denn es ist so, wir können schon Jesu Handlanger sein. Er ist uns gnädig, das dürfen wir machen. Aber wir können das nicht tun, was Jesus allein kann, was Gott allein kann, diese Sünden vergeben und dieses wieder möglich machen, dass der Mensch mit Gott in eine Beziehung tritt. Wir können schon vergeben, aber wir können nur vergeben, was uns persönlich angeht. Dazu sind wir aber auch aufgefordert. Jesus allein kann alle Sünden vergeben und somit die ganze Wiederherstellung des Menschen bewirken. Und Jesus zögert auch nicht zu sagen, Kind, deine Sünden sind vergeben. Jesus, Gottes Sohn, vergibt Sünden. Und Sünden vergeben kann nach jüdischem Verständnis sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Gott allein. Und diese Tatsache stellen auch wir heute nicht in Frage. Weil Jesus Gott ist, vergibt er Sünden. Und weil Jesus Gott ist, kann er auch gerade uns, dir und mir persönlich vergeben. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus allein also kann und will unsere Rettung sein. Und so wie Jesus nicht zögert, dem Gelähmten zu helfen, so zögert er auch nicht, uns zu helfen, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir daran glauben, dass er uns helfen kann. Ich finde es aber auch wichtig zu unterscheiden zwischen helfen und Wünsche erfüllen. In 1. Johannes 5, Vers 14, da schreibt Johannes von Jesus, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas in seinem Willen bitten. Er hört uns also, wenn wir nach seinem Willen bitten. Wir bitten nach seinem Willen, wenn unsere Wünsche seinem Wort der Bibel entsprechen. Und unsere Wünsche, unsere Bitten können dem Wort Jesu, dem Wort Gottes entsprechen, wenn wir sein Wort kennen. Und damit wir es kennen, müssen wir uns mit ihm auseinandersetzen, müssen wir es lesen. Es kommt ganz klar zum Ausdruck, dass Jesus jedem, der den aufrichtigen Wunsch hat und darum bittet, die Sünden vergibt und so die Beziehung zu Gott wiederherstellt. So wie er bei den Freunden und beim Gelähmten den Glauben sah und ihm die Vergebung zusprach, so kann dieser Glaube an Jesus auch für uns das sein. Und er ist das Einzige, worauf es ankommt bei uns Menschen. Jesus hat den Mann nicht erst gesund gemacht und danach die Sünden vergeben. Er hat erst gesagt, dir sind die Sünden vergeben. Und ich denke, dass diese Reihenfolge auch nicht zufällig ist. Auch wir müssen körperlich nicht erst alle Konditionen erfüllen. Wir müssen nicht erst kerngesund sein, damit uns Jesus vergeben kann, damit Jesus uns in diese Beziehung mit Gott bringen kann. Denn auch körperliche Gesundheit ist ein Gnadengeschenk von Gott. Und so wie wir sind, so dürfen wir zu Gott kommen. Und so wie unser Nächster ist, so dürfen wir ihn zu Gott bringen. Vielleicht sitzt hier jemand und betet schon lange für eine liebe Person, aber es hat sich noch nichts getan. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, bete weiter. Bring diese Person immer wieder im Gebet zu Gott. Und so kommen wir zum dritten, Jesus heilt, Vers 6 bis 12. Wir lesen, es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und sprach zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Die Schriftgelehrten, die uns hier erwähnt werden, waren in erster Linie in der jüdischen Heiligen Schrift, in der Tora, in den fünf Büchern Mose unterwiesene Männer. Sie wussten also bestens Bescheid über die Gesetze, Gebote und Verbote im Alten Testament. Deswegen wussten sie auch ganz genau, dass Sündenvergebung ausschließlich Gottes Sache ist. Weil diese Schriftgelehrten aber Jesus nicht als Gott anerkannten, war es für sie ganz klar Gotteslästerung, wenn Jesus Sünden vergibt. Und der Herr Jesus in seiner Allwissenheit als Gottes Sohn sieht ihre Gedanken und spricht sie an. Er fragt, was ist denn leichter, zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Nun, diesen Satz sagen, deine Sünden sind vergeben, das kann vielleicht schon irgendwer, weil das etwas ist, das man mit dem äußeren Auge nicht sieht. Das kann man mit dem äußeren Auge in dem Sinn nicht überprüfen. Wirklich Sünden vergeben kann aber nur Gott. Auch nicht jeder kann das Wunder tun, dass Kranke gesund werden. Und indem Jesus nun diesen Kranken heilt, zeigt er, dass er wahrhaftig Gottes Sohn ist, der verheißene Welterlöser. Denn nur Gott kann diese augenblickliche Heilung schenken. Und für den Geheilten hat das weitreichende Folgen. Wie Aussätzige galten nämlich auch Gelähmte als unrein. Sie konnten nicht in den Tempel, weil sie ja körperlich auch nicht fehlerfrei waren. Und am alltäglichen Leben der Gesellschaft konnten sie auch nicht teilhaben. Durch die Vergebung der Sünden ermöglichte Jesus diesem Gelähmten also ein Leben mit Gott. Durch die Heilung ist er aber auch nach außen hin wieder hergestellt und er kann mit Gott und den Mitmenschen in Gemeinschaft leben. Und wir haben gesagt, dass uns in diesem Text diese zwei Gruppen von Menschen begegnen. Und diejenigen sind es, die andere tragen oder auch diejenigen, die getragen werden. In unserer Geschichte wird ein gelähmter Mann getragen. Und im geistlichen Leben sind oder werden wir auch manchmal wie gelähmt. Oft leben Menschen als wiedergeborene Christen mit Gott und ohne dass wir es wirklich merken, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, entziehen wir Gott einen Bereich unseres Lebens. Das ist zu vergleichen mit gelähmt werden, denn es schwächt unsere Beziehung, unsere mit Gott in Verbindung sein. Das kann zum Beispiel der Gebrauch von digitalen Medien sein. Das kann auch ein nachtragender Gedanke sein. Das kann eine geheime Sünde sein, die ich als Christ bewusst dulde und tue. Vielleicht ist hier aber auch jemand, der sagt, ich habe noch nie wirklich diese Vergebung der Sünden durch Jesus Christus angenommen. Es ist egal, wie unsere Situation ist, Jesus möchte uns helfen und uns aufrichten. Dafür braucht es von uns aber eines. Es braucht diesen Glauben an ihn, dass er es kann. Der Gelähmte glaubte und ihm wurde vergeben. Wir lesen diese Aussage so nicht wörtlich im Text, aber wir lesen, dass Jesus ihren Glauben sah. Damit bezieht sich Jesus offenbar auf die vier Freunde. Ich meine aber, es muss sich auch unbedingt auf den Gelähmten selbst bezogen haben. Denn wenn der Gelähmte nicht geglaubt hätte, dass Jesus ihn vergibt, dann hätte er auch nicht geglaubt, dass Jesus ihn körperlich heilt. Hätte der Gelähmte aber nicht geglaubt, dann wäre er nach der Aufforderung Jesu aufzustehen liegen geblieben. Der Mann steht aber auf, nimmt sein Bett auf und geht vor allen hinaus. Das ist eine komplette Wiederherstellung. Eine Heilung an Geist, Seele und Leib ist geschehen. Das will und kann Jesus auch heute noch tun. Er hat aber auch gezeigt, welche Wiederherstellung die wichtige ist, die wichtigere. Nämlich die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Leider wird nicht jeder Mensch, der Gott darum bittet, auch von körperlichen Leiden befreit. Viele Menschen beten ihr Leben lang darum, aber es geschieht nicht. Weil Gottes Gedanken und Wege höher sind als unsere, nach Jesaja 55, Vers 9, verstehen wir auch sein Handeln nicht immer. Aber wir dürfen wissen, dass er die Übersicht und die Kontrolle behält und dass er einen guten Plan für uns hat, nach Jeremia 29, Vers 11. Und anders als im Judentum geglaubt, muss eine Krankheit keine Strafe Gottes an uns sein und sie muss auch nicht Trennung von Gott bedeuten. Das sagt Jesus selbst in Johannes 9, Vers 1 bis 3. Da heißt es, und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Mir ist bewusst, dass folgende Aussage von mir gewagt ist, weil ich körperlich gesund bin. Aber trotzdem bin ich überzeugt, leidende Menschen können Gott verherrlichen. Oft gerade durch die Art und durch das, wie sie ihr Leid mit Gottes Hilfe tragen. Und so wollen wir jetzt kurz zusammenfassen. Wir haben erstens gesehen, Jesus verkündet das Wort. Jesus ist, wo dieses Wunder geschieht, in Kapernaum, seinem Heimatort und verkündet das Wort. Das Wort, welches Jesus damals verkündete, ist das gleiche Wort, das Gottes Kinder auch heute verkünden. Und zwar, Jesus Christus ist der wahre Sohn Gottes, der verheißene Messias. Er kann Sünden vergeben und er kann Kranke heilen. Gerade deswegen, weil in ihm Gott Mensch wird. Durch Jesus wird wieder eine Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott möglich. Ohne dass wir Menschen Opfer, Tieropfer darbringen müssen oder körperlich tadellos sein müssen. In Jesus beginnt das Königreich Gottes, das Königreich der Himmel hier auf Erden. Zweitens, Jesus vergibt Sünden. Als der Gelähmte vor Jesus erscheint, da schaut Jesus die Männer an und sieht ihren Glauben. Auf den Glauben hin, den er sieht, zögert Jesus nicht, dem Gelähmten die Sünden zu vergeben. Und das ist die Frage an uns: Was hindert uns an ein Leben mit Gott? Jesus will auch uns befreien von dieser Last, die uns bedrückt, von dem, was uns von ihm fernhalten will. Lasst es uns ihm sagen, was uns schwer ist, was uns beschäftigt. Weil Jesus Gottes Sohn ist, der auf diese Welt kam und für unsere Sünden starb, kann er auch uns bestens verstehen. Er kann uns vergeben, er kann uns stärken, er kann uns heilen. Und drittens, Jesus heilt. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben und gesund zu machen. Den Gelähmten in unserer Geschichte hat er gesund gemacht, um so seine Allmacht als Menschensohn, als Gottessohn, als der verheißene Messias zu beweisen. Wir haben gesehen, dass im Alten Testament gewisse Krankheiten von der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen im Zusammenhang mit dem Tempeldienst ausgeschlossen haben. Gott heilte viele Menschen von ihren Krankheiten durch Jesus, auch durch seine Jünger. Gott heilt auch heute noch. Das hören wir immer wieder und darüber freuen wir uns. Aber es wird uns auch klar gesagt, dass nicht die körperliche Gesundheit uns die Tür zum Himmel oder die Möglichkeit, vor Gott zu treten, bringt, sondern dass es den Glauben des Herzens braucht, dass die Vergebung der Sünden als Geschenk anzunehmen, dass das uns diese Gemeinschaft mit Gott wieder ermöglicht. Wir beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für dieses Wunder an diesem gelähmten Mann in Kapernaum damals. Und Herr, wir danken dir, dass das, was damals geschehen ist, heute so aktuell ist. Wir danken dir, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wir uns vor allem auch letzte Woche daran erinnern dürften, als wir Ostern gefeiert haben, Herr. Wir danken dir, dass das Grab leer war, dass du auferstanden bist und dass du uns die Sünden vergeben kannst, dass du uns die Sünden gerne vergibst, wenn wir dich darum bitten, dass du uns diese Möglichkeit schenkst, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, Herr. Ja, und wir bitten dich, führe uns durch die kommende Woche, hilf uns, Herr Jesus, uns in deinem Wort, nach deinem Wort zu richten, hilf uns, dein Wort zu studieren, dass auch unsere Bitten, unser Beten, unser Flehen nach deinem Willen geschehen kann, Herr. Hilf uns, Herr, unser Leben so auszurichten, dass du dadurch verherrlicht wirst, dass durch uns Menschen auf dich aufmerksam gemacht werden, auf dein Evangelium, auf deine frohe Botschaft, Herr. Und hilf uns, gib du uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit, dich zu bekennen. Hilf uns, Menschen, die wir tragen, denen wir helfen möchten, zu dir zu bringen. Immer wieder neu, Herr, erinnere uns daran, dass wir sie dir bringen dürfen, dass du gerne hilfst. Und so befehlen wir uns auch den weiteren Verlauf des heutigen Tages und der kommenden Woche dir an. Amen.